Du hast vorhin gesagt, Technologie wird uns nicht retten. Was tut es denn? Also was rettet uns?
Wenn man zum Beispiel auch bei der Klimathematik bleibt, ja. Ich glaube, anhand von dem kann man das ganz gut durchdenken. Mhm. Da gibt es ja immer die Diskussion, wird es die Technologie sein, die wir jetzt da befeuern, oder wird es die Verhaltensänderung sein, die notwendig ist. Ich glaube, es wird beides eine Rolle spielen, aber der mit Abstand größte Hebel ist meiner Meinung nach die Bewusstseinsänderung. Und was meine ich damit? Da zitiere ich gern aus dem Film Fight Club. Mit dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die wir nicht mögen.
Genau.
Und das ist irgendwie dieses System, das momentan vorherrscht. Und der Einstein sagt ja immer, du kannst ein Problem nicht auf der Ebene lösen, wo das Problem entstanden ist. Und ich glaube, da ist jetzt was Neues im Kommen. Das ist auch etwas, mit dem ich mich auch dank dir, du hast mir da diverse Leute vorgestellt, die mir die Augen geöffnet haben, dass es eigentlich um mehr geht. Und wenn man so will, ist Glacier da ein Schritt dahin. Ich glaube einfach, ganz viele Menschen, die sich jetzt auch mit dem Klimawandel beschäftigen, beschäftigen sich auch mit sich und damit, was brauche ich eigentlich wirklich zum Leben und was macht mich wirklich glücklich. Okay.
Auch mit der eigenen, wirklich mit der eigenen Endlichkeit. Wann in deinem Leben hast du regelmäßig ein schlechtes Gewissen? In deinem Alltag, in deinem...
Ich arbeite intensiv daran, das ist so der Matthias Strolz spricht immer vom Drache, der den größten Schatz bewacht. Und das schlechte Gewissen ist wahrscheinlich mein größter Schatz. Und an dem arbeite ich seit 5 Jahren, dass das jedes Jahr ein Stück oder jeden Tag ein Stück weniger wird. Das ist das Thema Schuld und Scham, wo ich meiner Mutter unglaublich dankbar bin, dass sie mir das mitgegeben hat, weil eben es ist Schuld und Scham ein negatives Gefühl und gleichzeitig auch meine größte Stärke, weil ich dadurch eine Empathie gelernt habe, wo ich Menschen begeistern kann, wo ich reinspüren kann in mein Gegenüber. Und jetzt habe ich gerade ein schlechtes Gewissen, weil ich die Frage nicht
beantwortet
habe.
Naja, du kannst immer noch darauf eingehen, wo du es, weiß nicht, als CEO hast oder als Privatperson.
Ich mache mir noch immer zu viel Gedanken, was andere Menschen über mich denken. Und insofern, in den Momenten lebe ich dann nicht mein Leben, bin nicht selbstbestimmt.
Aber warte mal, aber wenn man sich dein Leben ansieht, du hast in deiner Studentenzeit Icons mitgegründet, das ist ein Beratungsunternehmen heute geworden. Du hast dann auch das Pioneers Festival gegründet, du hast Leute dazu gebracht, selbst zu gründen. Als ich damals mein eigenes Startup gestartet habe, damals warst du auch an meiner Seite, du hast jetzt wieder ein Unternehmen gegründet. Ja, da würde man eigentlich davon ausgehen, dass es eine sehr selbstbestimmte Person ist, die sowas tut. Und vor allem, dass du jedes Mal Dinge gemacht, die es davor noch nicht gab. Wie geht das Hand in Hand?
Ja, es ist ja nicht immer so, dass man ein schlechtes Gewissen hat und Schuld und Scham verspürt. Es gibt die Momente, ich glaube, wir würden sagen, oder ich sage es gern, wo du im Flow bist, wo du Klarheit hast. Dadurch, dass ich Schuld und Scham habe, mache ich mir auch viel Gedanken über die Welt, über die Zukunft, wie ich wirke. Und wenn man sich jetzt die Firmen anschaut, die ich gestartet habe, dann hat das eigentlich immer irgendwie was mit der Zukunft zu tun gehabt. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie kann man die Welt ein Stück weit besser machen. Und ich glaube, auch das kommt aus dem Schuld und Scham heraus, dass ich anderen gegenüber mir denke, was kann mein Beitrag sein, um die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und daraus ist nachher unglaubliche Motivation entstanden, das größer zu machen, da Leute für diesen Cause, für diese Vision zu begeistern. Und am Ende des Tages, so gesagt, habe ich gestartet. Ich glaube, ohne die Leute rund um mich, und ich weiß, das sagt jetzt jeder, aber in meinem Fall ist es, glaube ich, noch einmal spezieller. Ich funktioniere alleine, sagen wir so, ich funktioniere im Team viel besser. Ich kenne meine Stärken, ich kenne meine Schwächen. Ich weiß, wen ich um mich brauche, und Da habe ich das Glück gehabt, eigentlich immer die perfekten, wirklich perfekten Partner, vielleicht nicht dann am Weg, aber rückblickend kann ich nur sagen, connecting the dots backwards, es hat alles so Sinn gemacht, wie es passiert ist.
Als ich dich kennengelernt habe bei all deinen Projekten, hat aus meiner Sicht immer die Freude dominiert. Das heißt, würdest du sagen, du hast begonnen aus Schuld und Scham und schlechtem Gewissen, um was Gutes zu tun, aber hast es immer irgendwie, hat sich das manifestiert in der Welt, wo dann doch die Freude das dann getrieben hat? Also wenn ich immer deine Teams mir anschaue, das war immer Chaka Chaka, alle, yeah, wenn ich jetzt bei euch ins Büro reinkomme, so bei Glacier, wenn ich zufällig in der Nähe bin, dann ich mache die Tür auf, komme rein und alle strahlen mich an. Glaubst du, dass diese vermeintlichen Gegenpole also in der Dualität der Welt, in der Gedachten, dass die eigentlich immer zusammengehören? Mhm. Also ganz blödes Instagram-Beispiel, gibt es immer diese Postings, ohne Regen kein Regenbogen. Mhm. Stimmt ja auch. Ja? Oder wenn du die Hand nicht gebrochen hast, ist danach die Bruchstelle nicht viel stärker. Ja? Also glaubst du, dass das zusammengehört? Weil ich habe mal gehört, dass hinter jedem Unternehmer und auch hinter jeder Unternehmerin, die was Großes machen will für die Welt, meistens irgendwo eine gebrochene Seele ist. Hm. Ich kann es für mich bestätigen. I know that. Hm. Und ich habe das gehört von einem ziemlich großen Investor aus dem Silicon Valley, der gesagt hat, wir beginnen meistens mit irgendeinem Defizit in ihrem Selbst und kanalisieren es aber dann in eine Lösung für die Welt. Mhm. Und daran gewinnen sie aber dann Freude. Mhm. Willst du das so sagen? Mhm.
Ja, also ich glaube nicht mehr an Schwarz und an Weiß. Ich glaube, die Wahrheit liegt immer dazwischen. Und in dem Fall ist das bei mir sicher ein Zusammenspiel. Und du hast das Team angesprochen. Wir haben eine unglaubliche Motivation im Team, weil die Leute auch so sehr an das glauben, was wir mit Glacier vorhaben, nämlich Klimaschutz in die DNA jedes Unternehmens zu bringen. Und die Leute sind einfach begeistert, brennen dafür und haben einfach jeden Tag das Gefühl, dass sie einfach sinnvoll arbeiten. Und jetzt wissen wir, wie viel Zeit wir in der Arbeit verbringen. Mhm. Und wenn wir da gemeinsam als Team mit Werten, mit einem guten Umgang miteinander dran arbeiten, dann steht da einfach eine wunderschöne Dynamik. Mhm. Und ich glaube, das zeichnet uns auch aus. Und das ist so etwas, was ich auch nicht alleine schaffen kann, sondern das schaffen wir gemeinsam. Und da schwingen wir uns ein und funktionieren dann einfach gemeinsam.
Bei Glacier geht es ja wirklich darum, den Eisbären zu retten, ne? Oder den Gletscher zu retten. Du hast, also wenn man dich ein bisschen googelt, merkt man, du hast eben damals das wirklich berühmte Pioneer Festival gegründet, bist danach in die Politik gegangen, also glaube ich vorher in der Privatwirtschaft, dann Politik. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, also es würde mich sehr wundern, wenn du da 10 Jahre jetzt sitzt. Mhm. Würde mich wirklich wundern, ja, weil du auf lange Sicht bist du jemand, du bist aus meiner Sicht da mit einem unternehmerischen Zugang, wo du Dinge so kreierst, um Lösungen rauszubringen. Mhm. Ja. Wie war das für dich? Oder wie kam diese Idee überhaupt zustande zu Glacier? Also für die Leute, die das Unternehmen jetzt noch nicht kennen. Mhm. Ja. Ich gehe mal davon aus, in 5 Jahren kennt es jeder weltweit. Ja. Jetzt vielleicht noch nicht. Ja. Ja. Was würdest du sagen, wer ihr seid, was ihr tut und wie kam es wirklich zu der Idee, dann zu sagen, das ist es?
Also vielleicht muss ich da das Kapitel davor noch kurz beleuchten. Ja. Du hast es schon angesprochen, ich bin eigentlich Pioneers vor 3 Jahren verkauft und habe eigentlich jetzt nie diesen klassischen Corporate-Job gemacht, weil ich bin eigentlich nach der Uni, habe ich meine erste, oder eigentlich auf der Uni erste Firma gestartet, dann die zweite Firma mit Pioneers. Und mich jetzt immer interessiert und immer neugierig, wie es in einem großen Unternehmen funktioniert. Mhm. Und dann war ich bei der TT Tech, unglaubliches, cooles österreichisches Unternehmen, Hidden Champion, jetzt Gott sei Dank nicht mehr so, weil die bauen echt die Zukunft im Technologiebereich, sowohl in den Raumschiffen der Zukunft als auch in den selbstfahrenden Autos. Mhm. Und das nächste Kapitel war dann in der Politik oder Politik nahe. Mir hat es auch immer interessiert, weil ich sehe einfach, ich bin ein politisch interessierter Mensch. Und es ist einfach ein großer Hebel, den man hat in der Politik. Viel Verantwortung, viel Möglichkeiten, viel Ressourcen. Und wie ich dann die Frage gestellt bekommen habe, ob ich mich da bewerben will für diese Stelle, habe ich zu dem Zeitpunkt irgendwie auch keine Idee gehabt, die ich irgendwie verfolgt. Und insofern hat sich das da sehr richtig angespürt, zu sagen, ich probiere das einmal aus, weil wenn ich es nicht ausprobiere, dann weiß ich es auch nicht besser, ob das was für mich ist. So, jetzt habe ich gestartet und meine Grundvoraussetzung war, mein eigenes Team aufbauen zu dürfen. Wie schon angesprochen, das ist mir immer total wichtig, da das richtige Umfeld zu haben. Und wir haben da echt eine, wie man so schön sagt, Stellar-Truppe, also wirklich unglaublich inspirierende, erfahrene Menschen. Und da sind wir aber dann in einem Umfeld gelandet, wo wir unglaublich viele Ideen gehabt haben, Visionen gehabt haben, wie man den Standard voranbringen können. Es ist ja die Digitalisierungs-, es ist um die Digitalisierungsagentur gegangen, also die quasi die Digitalisierungsagentur für die Bundesregierung aufzubauen. Jetzt auch nicht wirklich mit viel Vorgaben, insofern haben wir uns den Platz genommen und sind da reingestartet und haben eigentlich mit sehr visionären Leuten, teilweise Gründer, erfolgreichen Gründern, die da mit im Team waren, haben wir mal losgelegt. So, dann haben wir uns einen Plan gemacht. Und dann haben wir den Präsentieren angefangen und die Herausforderung war, dass wir jetzt nicht eine Führungsebene über uns gehabt haben, sondern eigentlich drei. Da mag ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber auf jeden Fall, es waren sehr viele Leute, die mitgeredet haben und irgendwie haben wir halt gemerkt, je weiter nachher unsere Vision raufkommt, umso dünner wird es und umso mehr wir nachher die eigenen Sachen reininterpretiert. So, nach 4 Monaten habe ich eigentlich die Entscheidung getroffen. Ich kann dort nicht das bewirken, was mir wichtig ist. Und das ist nicht bei mir, das Geld zu verdienen, sondern einfach die Welt ein Stück weit besser zu machen.
Also dir geht es wirklich um Wirkung, also wirklich um Impact. Okay, gut.
Und dann? Und das habe ich dort nicht gehabt. Und dann, der Reinhard, mein jetziger Co-Founder bei Glacier, war auch in der Digitalisierungsagentur. Und dann haben wir halt schon in dieser
Zeit... Und auch bei Pioneers.
Und auch bei Pioneers. Ja, genau, genau. Hat als Assistent bei Pioneers gestartet und ich bin, kennt man keinen besseren Co-Founder wünschen im Moment. Also es funktioniert unglaublich gut. Und war auch bei der Digitalisierungsagentur. Und wir haben halt dann in dieser Zeit einfach überlegt, du, das wird ein Ablaufdatum haben hier. Was ist uns denn wichtig? Und welche Stärken haben wir? Wo sind wir gut? Was können wir gut? So gleich schnell zum Punkt kommen, wir können Leute begeistern. Das ist etwas, wir können eine coole globale Marke aufbauen. Und ich bin Vater von 2 kleinen Töchtern und seitdem die in meiner Welt sind, ist bei mir das Thema Klimaschutz immer weiter auf die Agenda gekommen. Ich habe mich auch davor schon damit beschäftigt. Ich meine, man kann sich schon die letzten 5 Jahre eigentlich nicht mehr wegdenken, das Thema. Jetzt merkt man, wie da noch mehr Dynamik reinkommt. Und somit habe ich mich damit beschäftigt angefangen. Aber wenn du nachher Kinder hast und du überlegst, naja, ich bin jetzt 40, in welcher Welt werden die leben, wenn sie 40 sind, dann ist das Bild ja jetzt nicht so positiv.
Beim Klima nicht, nein.
Beim Klima nicht. Genau, beim Klima nicht. Und so war nachher meine Motivation, ich will mich im Bereich Nachhaltigkeit, Klimaschutz engagieren und habe das dem Reinhard präsentiert und der Reinhard ist jetzt mittlerweile auch Papa,
ja, also genau.
Spürt das, glaube ich, ähnlich und ist jemand, der in den Bergen unterwegs ist, hat Erstbesteigungen gemacht, war auf Gletschern auf dieser Welt, wo noch niemand war und gerade auf diesen Gletschern kriegst du diesen Klimawandel noch einmal mehr mit, ja. Weil dort, das sind sehr fragile Systeme. Und wenn du einfach auf einem Gletscher stehst, wo es eigentlich 0 Grad haben sollte und plötzlich 28 Grad dort sind, dann weißt du, irgendwas stimmt nicht. Und diese Naturverbundenheit vom Reinhard und meine Motivation, irgendwie eine Welt zu bauen, eine lebenswerte Welt zu hinterlassen für meine Kinder, hat uns noch eigentlich motiviert, Gletscher zu starten. Und wir haben gesagt, wir wollen die wirkungsvollste Community aufbauen rund um CO2-Reduktion. Also das ist eigentlich immer so unser Steckenpferd, Communities aufzubauen. Meine Leidenschaft, mein Team kann es schon immer hören, aber ich sage es trotzdem immer wieder gerne, ist dieses 1 und 1 ist 3. Das ist für mich echt irgendwie die schönste Anerkennung, wenn ich 2 Menschen zusammenbringe und da irgendwie durch das mehr entsteht. Und das haben wir umgelegt auf den Klimaschutz und sind so auf den Bildungsbereich gekommen. Also vielleicht davor noch, wir sind einfach überzeugt, Klimaschutz muss Teil jeder Firmen-DNA werden. Was heißt das? wir sehen einfach, es reicht nicht mehr aus, wenn du aktuell dir ein Unternehmen anschaust, dann hast du deine Departments, Finance, HR, Facility Management, mhm. Production etc. Und dann hast du ein Sustainability Department. Mhm. Und wir glauben, es reicht nicht mehr aus, wenn ein paar wenige Personen sich im Unternehmen mit dem Thema Klimaschutz das beschäftigen. Das
ist genau richtig, ja.
Wir sehen, es betrifft alle Bereiche. Mhm. Wir gehen sogar noch weiter über die Bereiche hinaus. Mhm. Wir sagen, every job is a climate job. Mhm. Jeder Job im Unternehmen hat einen Impact auf den Fußabdruck. Mhm. Und jetzt glaubt man, ja, stimmt. Aber was hat die Putzfrau irgendwie damit zu tun? Ich glaube, es geht auch um den Mindset in der Firma. Und mhm. wenn jeder sich ein Stück weit mehr mit Klimaschutz auseinandersetzt, mhm. Kannst du eine unglaubliche Dynamik reinbringen, mhm. eben genau in die DNA das reinzubringen. Mhm. Dann geht es dann wirklich auch um, wie bauen wir in Zukunft die Produkte? Wie mhm. bauen wir unsere Gebäude? Brauchen wir mhm. die Gebäude? Mhm. Brauchen wir die Büros? Mhm. Und das ist eine Querschnittsmaterie.
Wir sind so, braucht man denn wirklich die nächste Klamottenproduktion, die irgendwelche Klamotten anders herstellt? Ja, eigentlich.
Eine kleine Werbeeinschaltung in eigener Sache. Ich habe Anfang 2022 Zukunft ist jetzt gestartet. Eine zweistündige Inspirationsreise für Menschen, die live wieder begeistert werden wollen von der Zukunft. Die lernen wollen, was es bedeutet, als Menschen in dieser Welt nach vorne zu blicken. Zwei Stunden voller Inspiration und Motivation. Und ich kann euch sagen, die ersten Shows waren komplett ausverkauft. Und wir haben jetzt unter zukunftistjetzt.at Tickets freigeschaltet. Und ich freue mich auf euch alle, die vor Ort live dabei sind.
Und wie war das eigentlich für dich, als du begonnen hast zu gründen in deinem Leben? Wir leben ja doch in einer Welt, wo viele Leute, zumindest damals, als du begonnen hast zu gründen, war es noch nicht schick. Also als du damals begonnen hast zu gründen, die ersten Mal in deinem Leben, da gab es keine Fernsehsendungen. Da gab es nicht dieses, oh, da gibt es Investoren, da gibt es um Millionen Bewertungen. Da hatte kein Mensch von dem eine Ahnung. Ich weiß noch, als ich damals 2011 bei der Veranstaltung damals war, bei der Startup Week mhm. in der Wiener Industriellen Vereinigung, das war für mich komplett was Neues. Das kannte ich nicht. Das war so, plötzlich kommst du da rein mhm. und die Leute alle voll so ziemlich begeistert, Aufbruchstimmung. Dann gehst du dort wieder raus, erzählst jemandem, du willst jetzt gründen und der schaut dich so an, so, hey, bist du sicher? Warum war das für dich nie ein Problem damals, trotzdem was umzusetzen, trotzdem was zu machen?
Das war wirklich das Umfeld. Ich hab immer geschaut, man sagt ja so schön, du bist das Produkt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst.
Ja.
Ich meine, ich war kein guter Schüler, ich war kein guter Student, aber ich habe die Uni einfach genutzt, um spannende Menschen kennenzulernen. Also dieses 1 und 1 ist 3 habe ich dort irgendwie gelebt. Ich wollte verstehen, was die vorhaben. Und mhm. so habe ich recht schnell, ich war auch viel auf Partys, viele Leute kennengelernt. Mhm. Und dann gemeinsam, damals mit Martin Murray, der mhm. ist jetzt der Gründer von Waterdrop, vielleicht mhm. kennst du eine oder andere, mhm. haben wir eigentlich auch gesagt, hey, irgendwie, wir wollen in der Praxis nebenbei was machen, neben dem Studium. Mhm. Und so ist die Idee zu Icons entstanden. Und Icons ist eine studentische Unternehmensberatung, die nach wie vor sehr erfolgreich mhm. ist, mittlerweile auch die größte studentische Unternehmensberatung in Österreich. Und da war halt das Faszinierende wieder, von unterschiedlichen Studienzweigen die Menschen zusammenzubringen, die Studierenden zusammenzubringen. Und dann hast du den Philosophen gehabt, die Ernährungswissenschaftlerin, den Wirtschafter, die Technikerin etc. Mhm. Und das war so eine geile Truppe, die wir da gehabt haben, mhm. mit so viel Diversität, mit so viel Wissen. Mhm. Und daraus, das war uns jetzt damals nicht so bewusst, es war ein Verein, dann ist es ein GmbH geworden, aber das war eigentlich so die erste Firma, die wir gestartet haben. Und dann aus diesem Umfeld haben wir uns nachher mit neuen Themen beschäftigen angefangen. Und da war halt im Silicon Valley, hat man schon ein bisschen von den Startups geredet. Wenn du in Österreich zu den Firmen gegangen bist, war mehr was Startup, was ist das da? Und so haben wir eigentlich gesagt, boah, Wahnsinn. Also damals habe ich noch die Überzeugung gehabt, dass Technologie die Menschheit retten wird. Mhm. Ja, das denke ich, sehe ich mittlerweile ein bisschen anders. Mhm. Und damals haben wir halt gesagt, glaube ich, 3D-Druck, das Internet, mhm. das Handy, ein Supercomputer in mhm. der Hosentasche, mhm. Fliegende Autos, mhm. unglaublich, das mhm. wird die Welt retten. Und haben wir dann voll reingestürzt oder wir das Team haben uns reingestürzt und haben eine Startup-Community bauen angefangen, wo wir einfach gesagt haben, unterstützen wir uns gegenseitig. Da haben wir zum Reden angefangen, wo ich gesagt habe, du hast gesagt, hey, ich würde gerne irgendwie, brauche Finanzierung, kennst du irgendwen?
Ja, genau.
Und das hat mir einfach mega Spaß gemacht, wieder mhm. dieses 1 und 1 ist 3 in dieser Community. Ja, und dann haben wir es voll abgefeiert. 10 Jahre lang Technologie, die die Welt verändert. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viele Startup-Pitches ich gehört habe. Immer, wir wollen die Welt verändern. Das war ja, hast du eigentlich so gut wie in jedem Pitch. Mhm. Nur du kommst dann halt irgendwie mit der Zeit einmal drauf. Naja, es gibt trotzdem noch eine Motivation, die größer ist, als die Welt zu verändern. Und da habe ich dann ehrlich gesagt die Motivation auch verloren, ein bisschen für diesen ganzen Startup-Hype jetzt irgendwie weiterzutreiben.
So, das ist so geil, was du erzählst. Ich kann es jetzt erzählen, weil es jetzt echt schon lange her ist. Wir waren vor vielen Jahren mal, da war ich noch CEO von Watcha2, da waren wir in Deutschland, in Hamburg bei Xing und die wollten uns kaufen. Da sind wir damals zusammengesessen mit dem CEO damals und den Leuten aus dem Bereich M&A. Also M&A für die Leute, die es nicht kennen, da geht's, das sind die Leute in einem Unternehmen, die andere kaufen. Ja. Da saßen wir beieinander und die haben sich uns quasi angesehen und angehört und dann haben wir so einen 1,5-Stunden-Termin gehabt und der CEO damals von Xing sieht mich an und sagt, ihr meint das ja wirklich ernst, ihr wollt was verändern. Ihr meint das ja wirklich ernst. Und ich sehe ihn so an und denke mir, hey, liebe Xing, ihr kauft jedes Jahr 2, 3 Startups und sagt zu ihm, ja, die anderen nicht, oder wie? Und er, nein, das ist gutes Marketing. Aber ihr meint das ja wirklich so. Mhm. Und damals wurde ich dann auch plötzlich aus dieser Illusion rausgeschmissen, wo ich mir gedacht habe, wow, okay. Ich habe von mir schon gewusst, dass ich damals ziemlich meine Themen gebrannt habe. Aber ich habe auch dann irgendwann gemerkt, dass das immer kaschiert worden ist mit diesem, wir haben da so ein Business Case, das kann ein gutes Business sein. Und irgendwie traut man sich nicht zu sagen, hey, ist einfach ein gutes Business, ich will Geld verdienen, ist okay. Und dann hat mir immer dieses Ding drüber gestülpt, ja, wir retten die Welt. Mhm. Und das war dann für mich einer der Gründe damals, das war 2016 herum, wo ich gesagt habe, ich verabschiede mich aus der Startup-Welt. Ich gehe auch nicht mehr zu Event, ich gehe nicht mehr, ich treffe diese ganze Communities nicht, weil wer früher Investmentbanker geworden ist, hat halt danach ein Startup gekauft. Also die Menschen, die früher Startup, also Investmentbanker werden wollten, sind dann draufgekommen, Startup. Mhm. Und das war etwas, wo ich manchmal das Gefühl habe, ich spreche eine andere Sprache. Also ich bin dort immer so irgendwie dort gestanden und habe gedacht, über was reden die? Ich kann da nicht mitreden, ich verstehe das nicht, ich habe das Mindset nicht. Ja. Ich habe mir das Gefühl gehabt, ich bin da nicht gut genug und habe dann irgendwann aufgehört. Du hast vorhin gesagt, Technologie wird uns nicht retten. Was tut es denn? Also was rettet uns? Was ist es?
Jetzt, wenn man zum Beispiel auch bei der Klimathematik bleibt, ja? Ich glaube, anhand von dem kann man das ganz gut durchdenken. Mhm. Da gibt es immer die Diskussion, wird es die Technologie sein, die wir jetzt da befeuern, oder wird es die Verhaltensänderung sein, die notwendig ist. Ich glaube, es wird beides eine Rolle spielen, aber der mit Abstand größte Hebel ist meiner Meinung nach die Bewusstseinsänderung. Mhm. Und was meine ich damit? Da zitiere ich gern aus dem Film Fight Club. Mhm. Mit dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die wir nicht mögen.
Genau.
Und das ist irgendwie dieses System, das momentan vorherrscht. Und der Einstein sagt ja immer, du kannst ein Problem nicht auf der Ebene lösen, wo das Problem entstanden ist. Und ich glaube, da ist jetzt was Neues im Kommen. Das ist auch etwas, mit dem ich mich auch dank dir, du hast mir da diverse Leute vorgestellt, die mir die Augen geöffnet haben. Dass es eigentlich um mehr geht. Und wenn man so will, ist Glacier ein Schritt dahin. Ich glaube einfach, ganz viele Menschen, die sich jetzt auch mit dem Klimawandel beschäftigen, beschäftigen sich auch mit sich, damit, was brauche ich eigentlich wirklich zum Leben und was macht mich wirklich glücklich.
Auch mit der eigenen Endlichkeit. Also ich habe Future One damals gegründet mit der Tagline, wir bereiten die Menschheit auf die Zukunft vor. Und wir entwickeln hier ständig Formate, auch für Organisationen und teilweise Schulungsprogramme, die dauern 14 Wochen, wo wir Menschen dazu bringen, einen besseren Umgang miteinander zu haben. Weil ich habe damals auch die Frage mir gestellt, wird es Technologie sein oder Verhaltensveränderung? Und dann habe ich gesagt, gut, was von den beiden kannst du wegnehmen und es funktioniert trotzdem? Nimmst du Technologie weg und du theoretisch morgen ändern sich 90% der Menschen im Verhalten, bekommst du es hin. nimmst du die Verhaltensänderung komplett weg und setzt du nur auf Technologie, bekommen die es auch nicht hin. Weil die Menschen nehmen die Technologie und machen daraus wieder irgendein Halligalli. Mhm. Ja. Und da habe ich eben damals gesagt, während Corona, diese Verhaltensänderungsgeschichte musst du als sexy verpacken. Ja. Und das ist aus meiner Sicht einer der größten Hebel, die wir haben. Also hier bei uns arbeiten wir nur an dem Thema. Mhm. Wir bauen immer so kleine, so, das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, wie das trojanische Pferd. Mhm. Du gehst irgendwo rein und am Thema und dann beginnst du drin, Dinge zu verändern. Und ich glaube, auch was ihr bei Glacier macht, ihr habt ja begonnen mit ganz vielen unterschiedlichen Ideen. Und was bei euch jetzt aus meiner Sicht unfassbar jetzt gut funktioniert, ist ja die Academy, die ihr habt, wo ihr wirklich Ausbildungen anbietet für Menschen, die sagen, ich will ein Climate Ranger werden. Mhm. Kannst du diese Philosophie kurz erklären, dass jemand in einer Organisation ein sogenannter Climate Ranger wird? Wer sind diese Menschen, die das machen und wer sollen sie werden?
Ja. Also jetzt haben wir eigentlich gerade über eine Transformation gesprochen,
ja,
die in Richtung Bewusstseinsänderung. Davor, glaube ich, gibt es noch eine andere Transformation und das ist die in Richtung Nachhaltigkeit bei Unternehmen. Was heißt das? Unternehmen sind bisher einer der größten Verursacher der Klimakrise und die Unternehmen müssen zur Lösung werden.
Sprichst du jetzt von allen oder sprichst du von den Konzernen, wo man sagt, dass die irgendwie für 70% der Dinger, weil wenn du sagst Unternehmen, ja, ist jetzt auch der Wüstelstand irgendwo gemeint, ist eh klar,
ja,
aber
sicher sind es primär die größeren und trotzdem glaube ich, dass es auch um die Kleinen geht. Ja, also
ja, klar.
Weil wir die Unternehmen eben die Transformation als Riesenchance sehen, der Druck, der gerade auf die Unternehmen ausgeübt wird,
ja,
und sicher primär mehr auf die zu den Großen verursachen können, also die ja, jetzt schon bäuerliche Betriebe etc., die haben jetzt nicht den großen CO2-Fußabdruck, aber primär auf die halt den großen Fußabdruck haben, der Druck ist enorm. Also ob es jetzt zum Beispiel Ölkonzerne, ich glaube, Ölkonzernen wird ein Stück weit das Geschäftsmodell abhanden kommen.
Auch Banken. Also gestern war die Aktionärsversammlung, gestern oder vorgestern war der Deutschen Bank und die Luise Neubauer, quasi die deutsche Greta Thunberg, wurde eingeladen, auf Einladung des CEOs dort zu sprechen. Und er hat Zahlen präsentiert, wo sie der Deutschen Bank gezeigt hat, dass sie mit den Investitionen einige der größten beheizten Pipelines mitfinanzieren, wo andere Banken schon gesagt haben, sie hören auf. Das heißt, bei Banken wird das Thema auch ein Riesenthema werden. Ja.
Also bei den Banken kommt es jetzt auch schon sehr stark an, weil die sich überlegen, gibt es Regularien der EU-Taxonomie, wo dürfen sie überhaupt noch investieren? Also denen, wenn ein Stück weit die Kunden abhanden kommen, wenn ihre Kunden nicht aktiver werden.
Das ist eigentlich Wahnsinn, oder?
Es ist Wahnsinn. Und was da für Dynamik jetzt reinkommt, und wie schnell das jetzt gehen wird.
Ja, ja, ja.
Also das ist halt wirklich, die Digitalisierung war für viele Unternehmen schon eine Herausforderung. Der Unterschied jetzt sind drei Dinge. Punkt eins, es wird umfangreicher sein in einigen Unternehmen als die Digitalisierung. Es wird schneller passieren müssen und wir können es nicht aufschieben bei der Digitalisierung, hast du irgendwie gesagt. Aber der Druck wird einfach so groß werden, du wirst es nicht aufschieben können. Und der Druck kommt vom Finanzmarkt, von den Kunden und interessanterweise immer mehr von innen, von den Mitarbeiterinnen. Und das bringt mich zum dritten Punkt und das ist das Positivste an dieser Transformation, wo bei der Digitalisierung hast du im Unternehmen suchen müssen, hey, wer hat irgendwie Lust, wer hat einen Bock da jetzt mit zu tun?
Da gab es auch keinen Druck. Da gab es, wenn wir uns ganz ehrlich sind, es gab keinen Druck, den du gespürt hast. Ja.
Ja.
Okay, und jetzt aber, was ist anders?
Ja, und jetzt sagen wir, wo vor 10 Jahren 2 von 100 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen was tun wollten im Bereich Nachhaltigkeit, reden wir heute mit Unternehmen, wo 20, 30, 40, 50% der gesamten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen was tun wollen. Die einfach sagen, mir ist das wichtig, ich will mich da engagieren. Die gehen teilweise durch die Gänge und reißen die Werte Poster von den Wänden, weil sie einfach spüren, hey, das fühlt sich nicht mehr richtig an. Wir müssen das anders
machen. Die Revolution von innen.
Die Revolution von
innen. Ja, geil.
Und die wollen wir ein Stück weit im Positiven befeuern, weil die Unternehmen brauchen ja die Transformation. So, und was brauchst du jetzt für die Transformation? Wir glauben, du musst den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen die Zeit geben, daran zu arbeiten, an dem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Und was brauchst du dafür? Du brauchst Kompetenzen, du brauchst Wissen. weil so viele reden drüber, wir würden gern was machen im Bereich Klimaschutz, aber ganz wenige wissen wie. Mhm. Und da kommen wir ins Spiel. Und wir wollen die...
Ihr als Glacier.
Als Glacier, okay. Genau. Wir wollen die Nummer 1 Anlaufstelle werden für Klimaschutzweiterbildung im Unternehmen. Also wir wollen genau dieses Wissen in die Organisation bringen. Na, wie gehst du es jetzt an? Und nicht nur jetzt breit, sondern das ist jetzt gerade die Weiterentwicklung, an der wir arbeiten. Wir werden einen eigenen Kurs für HR machen. Wir werden einen eigenen Kurs für Sales machen. Wir werden einen eigenen Kurs fürs Facility Management machen. Facility Management zum Beispiel. Welche Autos soll ich jetzt anschaffen? Wie gehe ich mit der Beheizung des Unternehmens um? Etc. Bis zu Produktion natürlich. Und da ja, super. Wollen wir eine ganze Bandbreite, also wir nennen es das Glacier-Modell, an Kursen anbieten, wo wir wirklich, sage ich mal, breit die Klimaintuition, wie wir es nennen, also dass du wirklich ein Gefühl hast, was ist gut, was ist schlecht, wollen wir breit reinbringen und dann wirklich in den einzelnen Departments das spezifische Wissen.
Wow. Hat sich aber ziemlich schnell entwickelt, das Ganze.
Ja,
also ich weiß noch damals bei euch in diesem kleinen Zimmer, wo ich gesessen bin, das war ein ehemaliges leerstehendes Krankenhaus. Seid ihr gesessen und ich bin da bei euch gestanden, das machen wir und das machen wir und das da und den Rechner und das und dies und jenes. Aber es ist relativ schnell, habt ihr verstanden, es geht darum, die Menschen zu entwickeln. Und immer wenn die Leute immer über Bildung reden, die reden immer über die Schule. Und ich sage immer, und ich denke mir, über was redet ihr? Schule, ja, ja. Du kannst versuchen, dort Wissen reinzubringen, dass die Erwachsenen dann später in ihrem Leben ummünzen. Aber ich habe erlebt, ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr neue Bildungswege außerhalb der klassischen Wege benötigen, die wirklich praxisrelevant sind und die Menschen in ihren Alltag integrieren können, wo es auch matcht mit der Lebensrealität und den echten Needs. Und da geht es jetzt gerade in den Ring.
Voll. Ich meine, das ist ja bezeichnend, diese Aussage, die Ausbildung abzuschließen.
Eine Ausbildung ist dann aus. Das ist in den Köpfen der Leute, ja.
Ausbildung.
Heißt, Bildung ist aus.
Und abzuschließen.
Ja, ist eine Katastrophe. Also
wenn du die Schule fertig hast oder die Uni, dann hast du die Ausbildung abgeschlossen.
Und es kommt dann der Spruch immer, jetzt beginnt das echte Leben. Und dann gibt es so Lieder wie nie mehr Schule. Ist das pervers, oder? Also ich habe das aktuell, ich erlebe das überall, dass die Leute immer sagen, ja, Lernen ist fertig. Und das Interessante ist bei Menschen, die nicht mehr lernen, unser Gehirn beginnt sich nicht mehr zu entwickeln. Mhm. Das sind Dinge wie Alzheimer. Das sind Dinge wie Menschen, die nicht mehr an sich glauben. Das ist so interessant. Dann hast du 82-Jährige in einem Altersheim, die lernen jemanden kennen im selben Alter, aber der kommt, weiß nicht, aus Holland. Und plötzlich lernt eine 82-jährige Frau Holländisch. Die sagt, wie geht das? Und die Gehirnforschung sagt, das Gehirn ist plastisch. Bis zu unserem Tod verändern sich die Synapsen alles. Die Frage ist nur, was nährst du? Mhm. Ja, deshalb ist das Bildungsthema, glaube ich, auch wieder auf ein neues Level zu bringen. Aber was glaubst du, müsstet ihr bei euren Bildungsthematiken überhaupt anders machen, damit es angenommen wird?
Also es wird eigentlich schon sehr gut angenommen.
Warum?
Also warum? Mit dem beschäftigen wir uns tatsächlich viel. Was wir merken, das Ganze passiert live, also es ist online. Weil wir es ja in die Unternehmen reinstreamen,
ja, klar.
Aber es ist live. Da merken wir einfach, dieser Live-Content funktioniert unglaublich
gut. Ich darf ja auch immer dabei sein, immer wieder. Ja.
Du bist immer, um
das Thema People
du bist jetzt bei jeder.
Ich hatte gestern Vormittag den Abschluss zum Thema Employee Engagement. Mhm. Das war wieder urschön, weil du noch siehst, da sitzen Leute, die wirklich etwas verändern wollen. Und die schon das mitnehmen, was dir meistens woanders fehlt. Weil meistens musst du zu anderen Menschen gehen und sagen, da ist was zum Lernen, geh hin. Und dort sitzen Leute, die sagen, wie geht das? Mhm. Ich will was lernen. Mhm. Warum glaubst du, habt ihr das geschafft, dass da Menschen sitzen, die wollen?
Naja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wir so stark waren.
Ja, also aber wie war die Konstellation?
Einfach, die merken, sie wollen einen Beitrag leisten. Die spüren einfach, dass es so nicht weitergehen kann. Mhm. Und suchen halt irgendwo eine Möglichkeit, da aktiv zu werden. Vielleicht finden sie im Job jetzt nicht unbedingt diese Verwirklichung. Mhm. Und dann sagen sie, hey cool, da gibt es einen Kurs, wo ich lerne, wie ich mein Unternehmen und im Idealfall vielleicht lerne für mich privat auch was voranbringen kann. Und das Schöne ist, dass immer mehr Unternehmen, also alle Unternehmen verstehen diesen Gedanken der Transformation jetzt noch nicht. Der Druck ist nur nicht angekommen. Ja. Und ganz oft, weil zahlen tut es das Unternehmen, wenn Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu uns geschickt, so als Art Fringe-Benefit. Die gehen halt zum Chef, ich würde das so gern machen, diesen Kurs. Und du merkst einfach, wie ihnen das Herz aufgeht, wenn sie da mit dabei sein dürfen und da was lernen dürfen, wie sie was Sinnvolles umsetzen können. Und das, glaube ich, wiederum, weil spannend ist, wenn halt zwei, drei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus einem Unternehmen einmal bei uns waren, dann beobachten wir, dass immer mehr kommen.
Ja, klar, weil die erzählen das intern weiter, dass es cool ist und dann wollen andere auch.
Und das ist echt ein schönes Feedback. Und das Coole ist, die bilden noch eigene Team Greens im Unternehmen. Also die schließen sich noch zusammen und sagen, du, was haben wir gelernt, was könnte man jetzt konkret umsetzen? Das ist uns nämlich auch wichtig, dass wir ihnen wirklich jetzt nicht nur das Wissen mitgeben, sondern auch die Tools, dass sie im Unternehmen halt etwas vorantreiben können. Und ja, ich meine, teilweise beginnt da schon eine Revolution. Also wir warnen die Unternehmen auch vor, im Positiven, dass da halt wirklich noch eine Dynamik reinkommt. Und wenn nichts passiert, das haben wir auch schon gehabt, einige, die jetzt durch den Kurs durchlaufen haben, die nachher das Unternehmen verlassen. Die einfach sagen, das wird da nicht gelebt. Das ist nicht ehrlich, was wir da machen. Mhm. Und das Coole ist aber auch, dass diese Leute immer mehr gefragt werden, weil ja du dieses Wissen brauchen wirst.
Und du brauchst das Bewusstsein, also du brauchst das Bewusstsein, um das Wissen noch anzuwenden.
Ja.
Und es dann noch zu leben. Wenn du an dein Leben so denkst und alles, was du erschaffen hast, hattest du jemals in deinem Leben das Gefühl, dass du mal so richtig gescheitert bist?
Ich bin oft gescheitert.
Wie fühlt sich Scheitern an? Woher weiß man das, dass man gescheitert ist?
Also,
weil schlechte Tage, harte Tage, Challenges hat jeder.
Was mir jetzt am ehesten einfällt, ist, ich habe die Matura nicht geschafft. Ich meine, das war bei mir.
Aber du hast ja studiert.
Nicht beim ersten Anlauf, soll man sagen. Nicht beim ersten Anlauf. Ich war ein katastrophaler Schüler. Ich habe 8 Fünfer gehabt im Halbjahr und dann mit 11 Vierern die Schule abgeschlossen und bei der mündlichen Matura bin ich durchgefallen. Und so viel zum Thema Lernen. Ich würde mich jetzt als wirklich interessierten Menschen bezeichnen, aber das hat mir halt wirklich überhaupt nicht, es hat mich überhaupt nicht abgeholt, es hat mich überhaupt nicht inspiriert. Es war für mich immer das Schlimmste, mich nachher am Nachmittag hinsetzen zu müssen und irgendwie zu lernen. Und
irgendwann
habe ich es nachher gelassen, habe ich nicht mehr gemacht. Und Gott sei Dank habe ich es halt irgendwie geschafft, dass ich nachher die Matura im zweiten Anlauf geschafft habe. Aber ja, das war schon etwas das Scheitern. Das Coole war, wenn ich jetzt die letzten Jahre anschaue, dann war es für mich, ist Scheitern in den meisten Fällen was Positives, eigentlich immer was Positives, weil ich dann echt im nächsten Moment mitnehme, so, was kann ich da jetzt raus lernen? Mhm. Und jetzt rückblickend kann ich immer nur sagen, da, wo es mir auf die Nasen gehauen hat, das waren die Momente, wo ich noch am meisten mitnehmen kann. Und deshalb versuche ich das jetzt auch ein bisschen zu embracen oder zu
embracen. Ja, es zu umarmen, feiern. Zu feiern, genau. Es zuzulassen, es zu sogar fast schon zu genießen.
Genau.
Ja.
Und vielleicht noch ein Wort dazu, ich glaube, das leben wir bei uns in der Firma sehr, sehr stark. Also du kennst jetzt unsere Geschichte, wir haben jetzt eigentlich 3 Produkte und haben jetzt aber herausgefunden, welches halt am besten funktioniert und das haben wir halt gelernt, teilweise indem wir viel Geld investiert haben, wo wir nachher gemerkt haben, dass wir haben einen CO2-Rechner gebaut.
Das weiß ich, ja.
Hat uns 300.000-400.000 Euro gekostet. In dieser frühen Phase ist das echt viel Geld.
Es ist richtig viel Geld, ja.
Und von einem auf den anderen Tag haben wir gesagt, nein, es passt nicht. Und das kann man jetzt sagen, ist auch eine Art von Scheitern, aber wir haben einfach gesagt, okay, cool, was nehmen wir daraus mit, was lernen wir daraus? Und dann auch trotzdem mutig die Entscheidung treffen. Ich glaube, ganz viele Unternehmen würden bei so einem Investment sagen, nein, an dem müssen wir jetzt unbedingt festhalten, weil das kann man jetzt ja nicht denken. Und wir haben ganz klar gesagt, nein, wir haben die Klarheit, dass wir uns auf ein anderes Thema fokussieren müssen und haben das dann, man hat im Team auch, die Leute waren halt auch da mit Leidenschaft dabei. Es war ihr Produkt, also es war nachher, ist nach wie vor ein bisschen, dass das halt nachwirkt. Aber wir wissen einfach, wir müssen uns auch selber immer wieder neu erfinden und das neu denken.
Apropos neu erfinden, du hast vorhin durchblicken lassen, als du hier angekommen bist und ich habe dir dieses Bild hier eingestellt mit dem See, also das ist ja für die Leute, die das YouTube-Video nicht sehen, also viel mehr Leute hören es auf Audio. Wir haben da so einen kleinen Monitor neben uns, da ist ein Bergsee zu sehen mit einem unfassbar schönen Wald und Berg und die Wolken ziehen drüber. Und du hast gesagt, das ist so ein Bild von dir, das du hast, dass du mal ein Haus haben wirst zu einem See. Und dann hast du es dann nebenbei erwähnt, dass du auch meditierst. Mhm. Wie bist du zur Meditation gekommen und wofür setzt du es ein? Oder warum hast du damit überhaupt begonnen? Und die wichtigste Frage, machst du es jeden Tag und schaffst du es jeden Tag? Aha. Weil die Frage will immer jeder wissen. Ja.
Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe ein Buch von Deepak Chopra.
Von Deepak Chopra. Deepak Chopra. Ja, aber der hat lauter dicke Bücher.
Dicke Bücher.
Das sind keine 50 Seiten Bücher, das sind so richtige Schwarten.
Genau. Ja. Ich weiß den Titel auch gar nicht mehr, aber ich weiß, da war eine Meditationsübung drin. Ja. Das war damals auf der Uni. Da war gerade so eine Phase, wo auch wieder, wie geht's weiter, was passiert als nächstes. Also eine Unsicherheitsphase, scheitern würde ich jetzt nicht sagen, aber einfach. Ich war auch nicht der beste Findens. Student und ich habe mir wirklich überlegt, wow, was geht da? Und dann wirklich viel Druck von allen Seiten. Und dann habe ich eigentlich dieses Buch lesen angefangen und habe mir dann einfach hinsetzen angefangen. 15 Minuten, am Anfang hat es überhaupt nicht geklappt. Also ich merke aber, wie die ganze Zeit der Gedanke war da. Aber ich habe mich dann echt konzentriert. Muss aber auch sagen, bin dann wieder weggekommen davon. Und ich würde meine Meditation jetzt nicht als diese klassische Meditation beschreiben, du setzt dich hin und machst die Augen zu und ich mache das im Gehen.
Ja, es gibt ja auch Gehmeditationen.
Also ich bin heute schon 1,5 Stunden gegangen,
ja,
in der Früh. Mhm. Und was ich da mache, weil du dieses Bild angesprochen hast von dem See, ein Teil davon ist, ich visualisiere die Zukunft. Und ich stelle mir vor, also da habe ich so ein Bild, das ist eben an diesem See mit meiner Familie, mit meinen Urenkelkindern, wo ich einfach mit ihnen Philosophie, Spaß habe, Fußball spiele, dann gehen wir eine Runde schwimmen. Und dieses Bild gibt mir einfach unglaubliche Kraft, weil ich schon so oft gemerkt habe, wenn du dieses Bild hast und oft dran denkst, dann wird es Realität. Und ich weiß, das wird Realität und deshalb nimmt mir das so viel Sorgen, weil ich sehe da meine Familie, ich sehe da mich, mir geht's gut, ich bin gesund, ich habe spannende Diskussionen und das ist meine Art der Meditation und das Bild, über das wir gerade reden, ist mein letztes Bild. Anfangen tut es im Hier und Jetzt, also dass ich einfach mal den Moment wahrnehme. Ich bin ja meistens irgendwo im Wald oder an einem Bach und das gibt mir so viel Kraft. Und tatsächlich, ich mache es. Ich habe es jetzt ausprobiert. Ich wollte einfach schauen, was passiert. Ich habe es 1,5 Monate nicht gemacht, bewusst.
Ja.
Und bis dahin habe ich es sogar mitgeschrieben. Ich habe es 600 Tage am Stück gemacht. Und dann habe ich gesagt, ist das so gescheit? Ich probiere es jetzt einmal 1,5 Monate nicht. Und bin draufgekommen, mir taugt es viel mehr, wenn ich es mache. Und jetzt mache ich es jeden Tag, diese. Wie gesagt, ich mache es meistens im Spazierengehen und so starte ich meinen Tag.
Wie alt? Du bist jetzt 40, hast du gesagt. Du hast gesagt, in der Schule, das war jetzt nicht so deins. Das Lustige ist, dass die meisten Menschen, die wirklich in das System Schule oder in das klassische Lernsystem Uni nicht passen, die werden meistens Unternehmer oder Unternehmerin. Also es ist wirklich so, wenn du nicht in ein System passt, musst du dein eigenes Ding machen. Auch wie du gesagt hast, du bist im politischen Bereich gegangen, du bist zum Corporate gegangen, zu Systemen, die eigentlich funktionieren und du hast nicht reingepasst. Ja, deshalb hast du wieder dein eigenes Ding gemacht. Wenn jetzt dein 14-jähriges Ich dich heute sehen wird, wirklich da, oder sag mal so, der Andi, der damals bei der Matura gescheitert ist. Ja. Und der würde jetzt heute einen Fernseher hinstellen und sagen, so, schau mal, der Typ, der da gerade rumrennt, da mit diesem Kapperl, also für alle, die gerade nur zuhören, hat einen Kapperl auf. Ja. und da würde jemand zu dem damaligen Andi sagen, du hast gerade die Matura nicht geschafft, aber kein Problem, schau mal, der Typ bist du eines Tages. Und die zwei Kinder sind auch deine Kinder, das ist deine Frau. Was würde der sich denken, der damals 16, 17, 18, 19-jährige Andi?
Was würde der sich denken? Also was mir das erste in den Sinn kommt, warum arbeite ich am Klimawandel? Ich glaube, das war damals noch nicht so absehbar. Was ist da schief gerannt?
Okay.
Und dann würde ich, glaube ich, sagen, cool. Der Andi arbeitet an etwas, was ihm Spaß macht. Ich glaube, ich hätte mir das gar nicht vorstellen können, dass ich so viel Spaß habe im Leben und dass ich dass das Arbeit und das sich mit etwas beschäftigen so spannend, so inspirierend sein kann. Und ich glaube, er wird sagen, cool, bin zufrieden, bin schön. Er genießt den Moment. Nicht immer, aber immer öfter. Mein Ziel ist es, jedes Jahr 1% mehr bei mir zu sein.
Aber bist du nicht immer bei dir?
Nein, ich glaube, man ist sehr viel in der Vergangenheit und sehr viel in der Zukunft. Sagen wir 1% mehr im Hier und Jetzt zu sein, im Moment zu sein.
Okay. Kennst du den größten Trick, um im Hier und Jetzt zu sein?
Atmung.
Atmung regulieren, ja. Also den Atem dann wirklich bewusst zu kontrollieren. Da gibt es diese nette Übung mit diesen Fingerspitzen, wo du einfach deine Fingerspitzen wieder zusammengibst, weil wenn du kurz abdriftest, bist du weg. Mhm. Ich habe gemerkt, dass ich sehr oft im Hier und Jetzt bin bei guten Gesprächen. Mhm. Also wenn du versuchst, mit einem Menschen ein wirklich echtes, gutes Gespräch zu führen, dann kannst du nicht aufs Handy schauen. Mhm. Und wenn du wirklich ein gutes Gespräch führst und irgendwo poppt etwas auf, wo deine Neugierde geweckt wird, dann fragst du nach. Mhm. Das heißt, du bist wirklich ständig präsent. Und dann gibt es aber Gespräche, die habe ich früher oft geführt, da redest du nur, damit du was los wirst und du bist so hektisch und Kurzatmigkeit und alles Mögliche und du redest zwar mit einer Person, aber du bist halt einfach nicht hier und ich habe echt lernen müssen in den letzten Jahren zuzuhören, aber halt nicht um immer zu antworten, sondern zuerst mal um zu verstehen. Und das war, glaube ich, Tolstoi, der mal gesagt hat, wer versteht, der verzeiht. Und seitdem ich das gelernt habe, vor so 5, 6 Jahren, gibt es auch niemanden mehr, auf den ich böse bin. Also es ist total verrückt, dieses durch Gespräche zu verstehen. Wahrscheinlich würde ich anhand der Haut der anderen Person genauso handeln, wie sie es tut. Also es gibt nicht den bösen, alten, weißen Mann, der die Welt kaputt macht, sondern wäre ich genauso der 70-Jährige, der 40 Jahre seines Lebens gehört hat, du musst einen fetten SUV fahren, weil dann bist du ein echter Mann. Würde ich wahrscheinlich genauso handeln. Wer sagt mir, dass ich besser bin als der andere? Hätte ich die Kindheit von Donald Trump erlebt mit dem Vater, wer sagt mir, dass ich nicht genauso geworden wäre? Was
willst? Das ist ja echt ein schönes Zitat.
Ja, Tolstoi hat einige geile Sachen rausgehauen.
Dem kann ich sehr viel abgewinnen, ja. Und siege genauso wie du.
Du hast 2 Töchter. Wann glaubst du, hast du einen guten Job als Papa gemacht? Also wann glaubst du, also in 20 Jahren fragt dich einer, und Andi, glaubst du, dass das irgendwie gut hinkriegt? Was glaubst du, werden so die Indikatoren sein, wo du auch, oder sagen wir es auch jetzt, sogar jetzt in deinem Leben, hast du für dich irgendwas, wo du weißt, ja, das habe ich jetzt gut gemacht? Bei der Familie, Kinder, im Job?
Ich würde tatsächlich zu dem Punkt, den wir gerade besprochen haben, zurückgehen. Ich glaube, wenn sie ein selbstbestimmtes Leben führen und viel Zeit im Hier und Jetzt verbringen, weil das ist der einzige Moment, wo das Leben passiert. Und ich habe echt viel von meinem Leben einfach an mir vorbei laufen lassen. Ich würde jetzt sagen, ich bin momentan bei 10%. Das heißt, wenn ich noch 90 bin und an dem See sitze, dann bin ich bei 60% und das wäre mega. Ich meine, da machst du echt viel Meditation. Wenn ich die frage, bei wie viel Prozent bist du im Hier und Jetzt, die Zeit, wo du wach bist, was würdest du sagen?
Vor einigen Jahren hat sich bei mir einiges verändert. Also hättest du mir jetzt dieselbe Frage gestellt Hättest du mir die Frage gestellt, 2017 oder Anfang 2018, hätte ich dir auch gesagt, ja, keine Ahnung, 5% vielleicht, was weiß ich. Und dann habe ich aber in den letzten Jahren einige Rückschläge gehabt, einige ziemlich große, die mich ziemlich plötzlich wirklich so katapultiert haben, wow, musst jetzt da sein. Und ich habe damals eine Lebensentscheidung getroffen, wo ich gesagt habe, wenn ich mit einem Menschen rede, dann rede ich nur mit der Person. Das war der Tag, an dem ich, wenn ich begonnen habe, mit jemandem zu reden, auch begonnen habe, alle zu umarmen. Und zwar noch mehr. Also mein Team weiß, Ahmed, der gerade hinter der Kamera ist, ich umarme die Leute immer so, weil ich nicht weiß, ob ich sie je wieder sehe. Und der Prozentsatz ist jetzt sicher viel höher, weil ich mir eines geschworen habe, und das lebe ich wirklich jeden Tag, das ist wirklich so. Seit 2018 habe ich zu mir gesagt, ich möchte ein Leben leben, wenn ich aus irgendeinem Grund morgen nicht mehr aufwache, habe ich nichts in meinem Leben, was ich aufgeschoben habe. Ich habe nichts, was ich bereue. Und ich habe keinen offenen Konflikt, den ich später mal klären will. Und das halte ich seit Mitte 2018 jeden Tag ein. Also wenn morgen irgendwas passiert und irgendein guter Freund von mir stirbt plötzlich oder irgendwas passiert oder bei mir passiert, dann weiß ich, stopp, ich werde sicher nicht der sein, der sagt, oh Gott, hätte ich den jetzt letzte Woche noch angerufen? Oder hätte ich beim letzten Gespräch auf das geachtet? Und so versuche ich das zu leben. Bei wie viel Prozent, das ist keine Ahnung. Also wenn ich müde bin, wahrscheinlich bei 1%. Ja, aber so versuche ich zu leben. Mhm. Also ich fokussiere mich ganz stark auf meine Handlungen. Ja, auf die Entscheidungen. Sag einmal, in 100 Jahren wird es uns ja beide nicht mehr geben. Außer die Technologie findet irgendwas, wo sie uns einfrieren kann. Ja, wie bei Star Wars. Aber wenn die Leute eines Tages über dich reden und sagen, du, habt ihr den Andy Charles kannt? Ja, den haben wir kannt. Wow, jetzt haben wir zusammengearbeitet. Und dann sagt einer so, ja, wie war denn der so drauf? Wie war denn der so? Was sollen, also wenn die Menschen dann so sagen, ja, wie war der Typ so drauf? Was ist der Satz oder die Dinge, die sich Menschen am besten erzählen sollen über dich, wenn du nicht mehr dabei bist? Oder du bist außerhalb vom Raum und sie reden über dich. Was wünschst du dir, was da bleibt? Und es kann alles sein, ja. Von über lustig Party machen bis hin zu was weiß ich was.
Ja, dass er einen positiven Eindruck, Einfluss auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft, Politik und Ökologie gehabt hat. Das ist ein Satz bei mir in meiner Meditation. Und bin aber drauf gekommen, dass das eigentlich sehr viel mit meinem Ego zu tun hat. Aber ich habe es akzeptiert.
Und ich glaube, das ist auch voll schön, weil das Ego ist ja ein Teil von unserem Ich, das irgendwie immer wieder versucht, irgendwie durchzukommen. Und wenn man das ummünzt auf so eine, wie soll ich sagen, so eine wertvolle Art und Weise, dann ist es ja total schön. Aber wenn jetzt ein Mensch mit dir direkt zu tun hat, in einem Projekt zum Beispiel, welches Gefühl willst du bei Menschen hinterlassen, mit denen du arbeitest, denen du zu tun hast?
Und dieses Selbstvertrauen und die Sicherheit und die positive Einstellung zum Leben, dass die Person an sich glaubt und ihren Weg gehen kann.
Was hättest du dir bei der Gründung damals von Pioneers? Und Pioneers ist ja dann echt groß geworden. Also ihr habt ja wirklich die Hofburg gefüllt und so Sachen. Welchen Ratschlag vom 40-jährigen Andi hättest du dir damals gewünscht bei der Gründung? Wenn du damals ein eigener Business Angel oder Investor gewesen wärst, was hättest du dem Andi damals mitgegeben, bevor er gegründet hätte oder das Ding dann wirklich richtig anschiebt?
Entscheidungen nach dem Prinzip zu treffen, mehr reinzuspüren. Zieht sich bei dir was zusammen oder öffnet sich was bei dir, wenn du reinspürst, du stehst vor einer Entscheidung? Also dieses Contraction, Expansion. Ich glaube, ich hätte viele Entscheidungen anders getroffen, die ich oft dann im Nachhinein bereut habe.
Wenn du eine Entscheidung zum Beispiel triffst und du fühlst dann später rein und du merkst, alles in mir sagt nein, aber jetzt sind einige Leute schon auf diese Entscheidung, haben sich darauf eingelassen, es rennt schon, die Maschinerie läuft irgendwie. Wie macht man das, dass man dann diese eigene Kurskorrektur an die Leute bringt? Geht man einfach hin und sagt, Leute, sorry, oder wie tut man das? Weil ich glaube, dass man da wahrscheinlich ein unfassbar schlechtes Gewissen hat, wenn man sich denkt, wie erkläre ich denen jetzt, dass ich ein Bauchgefühl habe, obwohl ich, keine Ahnung, vor 3 Wochen mich habe von der Begeisterung anstecken lassen, anderen gesagt habe, ja, das machen wir. Oder alle machen das, deshalb müssen wir es jetzt auch so machen. Wie geht man damit um, dass man diese Kurskorrektur wieder zu sich selbst mit den anderen auch umsetzt?
Ich glaube, das ist wirklich eine der schwierigsten Sachen. Das ganze Thema Kommunikation, das merken wir. Ich würde sagen, wir haben einen super Teamzusammenhalt, super Team-Spirit. Und trotzdem kommt sehr oft die Kritik, warum habt ihr uns das nicht gesagt? Warum habt ihr es uns nicht früher gesagt? Wieso waren wir da nicht mit eingebunden?
Wie in allen Teams.
Weil das ist so schwierig, einfach wann ist der richtige Moment?
Ja.
Ich glaube, am Ende des Tages darfst du das jetzt gar nicht so auf die Entscheidung sehen, sondern es ist was anderes. Es ist ein Vertrauen, das du aufbauen musst oder solltest im Team, wo man dann vielleicht auch damit umgehen kann.
Wenn das passiert.
Wenn das passiert.
Das heißt, es passiert sowieso. Wahrscheinlich.
Also ich glaube,
kannst es nicht vermeiden.
Du hast ja so viele unterschiedliche Charaktere. Also, dass du für manche passt es ja. Ah, super cool, ja, genau richtig, war genau super kommuniziert. Und für die nächste Person ist so, was haben sie sich in Deutsch schon wieder gedacht? Aber ich glaube, wenn du dann dieses Vertrauen im Team hast, wo vielleicht dann untereinander gesprochen wird, na schau, das wird schon das Richtige sein. Und ja, vielleicht liegen wir mal falsch, dann ist es halt so. Aber ich habe das Gefühl, wir steuern in die richtige Richtung.
Das ist interessant, was du gerade sagst. Die meisten Menschen versuchen dann Kommunikationswege zu managen, schauen, wie sie Fehlerkulturen verringern, und das schaffst du halt nicht, weil es wird Tage geben, wo jemand am falschen Fuß aufgewacht ist, Dinge kommen zusammen und plötzlich geht alles schief. Und dann versuchen die Leute zu sagen, ja, was können wir tun, damit wir weniger Fehler machen? Und die Antwort ist eher, sorg für eine Umgebung, wo man mit dem umgehen kann, wenn das passiert. Nicht, dass man alles tolerieren muss, wenn es Fehler passieren, aber eben, dass da nicht immer plötzlich alles steht und große Diskussion ist und Fehlersuche und Schuldsuche, sondern das Wissen, alle handeln nach bestem Wissen und Gewissen für den einen gemeinsamen Sinn.
Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist echt so dieser Nordstern.
Das gemeinsame Anliegen.
Dass wir echt auch wissen, wohin wollen wir gemeinsam.
Wie ist denn das bei euch formuliert? Gibt es da einen Satz dazu? Macht es ein Teamding? Kommt das von dir und deinem Co-Founder? Wie kommt das in die Köpfe der Leute bei euch?
Ich glaube, es ist mehr ein Gefühl und jeder hat seinen eigenen Satz. Und das ist auch voll okay so. Und ich glaube, bei den meisten wird er ähnlich sein. Die einen haben, mit dem haben wir also gestartet, die wirkungsvollste Community zur CO2-Reduktion der Welt aufzubauen. Die anderen sagen, Klimaschutz in die DNA jedes Unternehmens zu bringen. Aber am Ende des Tages ist, glaube ich, das Gefühl, dass wir in dem Thema was voranbringen und dann auch die Begeisterung und das Feedback unserer Kunden. Also das hören wir sehr oft, wo unsere Kunden sagen, wisst ihr was, im Vergleich zu vielen anderen, bei euch spürt man einfach so, dass ihr das mit jeder Phase in eurem Körper, wollt ihr das machen. Und jetzt einmal zurück zu dem, was wir gesagt haben. Das hat mir sehr gefallen, die Geschichte von Xing, die du erzählt hast, wo es damals um einen Exit gegangen ist. Schau, wir starten gerade die nächste Finanzierungsrunde und wir sagen auch, wir wollen mit dem richtig viel Geld verdienen, weil wir sagen, das Geld ist bei uns gut aufgekommen und wir werden damit viel sinnvolle Dinge machen. Davon bin ich auch überzeugt. Und ja, das schwingt einfach auch mit, so muss man das auch sagen. Aber am Ende des Tages traue ich mir wirklich die Hand ins Feuer legen und zu sagen, bei uns ist jeder im Team mit dabei, weil wir echt dran glauben, dass wir was verändern können.
Gibt es eine Botschaft, die alle auf der Welt mal hören sollten, um darüber nachzudenken? Also wenn jetzt diese Mikrofone in alle Haushalte der Welt gehen, wir sprechen jetzt von 7-8 Milliarden Menschen, alle sind jetzt wach, vom 2-Jährigen bis zur 117-Jährigen Oma, und die hören alle gerade zu und du hast so 10 Sekunden oder 15 Sekunden und denkst dir, nur, du willst den Leuten nur einen Gedanken mitgeben zum Nachdenken. Also nicht die Weisheit des Lebens, dass du sagst, das ist jetzt was Endliches und so ist es, sondern gibt es einen Gedanken, den du mit den Menschen mitgeben willst. Eine Frage für ihr Leben, irgendein Gedanke, irgendetwas, was sie vielleicht ab und zu vergessen haben und vielleicht mal wieder hören sollten. Jetzt hören dir gerade alle zu, Weltheit. No pressure.
Zieht sich's an? Zieht sich zusammen oder dehnt sich's aus? Wenn du eine Entscheidung triffst, wenn du an etwas denkst, das du vorhast zu machen, wo du dir nicht sicher bist, und dann kurz reinspüren, einmal durchatmen und dann zu fragen, zieht sich's zusammen oder dehnt sich's aus?
Wenn es zusammenzieht, Finger weg davon, wenn es ausdehnt, folge dem. Andi, danke.
Danke dir, Ali.
Dankeschön.
Ich hoffe, du hattest bei dem Interview gerade genauso viel Spaß, wie ich es hatte, als ich das Interview führen durfte. Weißt du, für mich ist das Schönste zu sehen, wenn ein Mensch den eigenen Weg geht. Und genau deshalb habe ich auch die Future One Community ins Leben gerufen. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, die die Zukunft selber in die Hand nehmen wollen, die sich mit anderen Menschen austauschen wollen und die wöchentlich lernen wollen, was es bedeutet, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die zukunftsfit ist. Wenn auch du Teil unserer Future One Community sein möchtest, melde dich einfach an. Du kannst dich kostenlos bewerben unter www.futureone-community.com. Wir sehen uns in der Future One Community, am besten gleich anmelden.